Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Egal ob eine Waschmaschine, ein Auto oder auch nur eine neue Jeans. Konsumieren auf Pump per Ratenkredit, das ist praktisch, kann aber auch zur Schuldenfalle werden, vor allem für junge Leute. Dazu gleich mehr in dieser Sendung, in der wir auch schauen, wie weit die Luftfahrtbranche beim klimafreundlichen Fliegen ist und warum sich der Bund von Telekom-Aktien trennt. Zunächst aber der Blick in die Lausitz, in die Kohleregion im Osten, die nun lange gewartet hat auf ihre Entschädigungszahlung für das vorgezogene Ende des Kohleabbaus im Jahr 2038, die Bundesregierung ja vor Jahren schon zugesagt hatte. Während 2,6 Milliarden Euro für das Rheinische Revier bzw. für RWE bereits im Dezember freigegeben wurden von Brüssel, hat die Beihilfeprüfung für die ostdeutsche LEAG offenbar länger gedauert. Nun kann es losgehen mit der grünen Ära im Osten und es winken noch weitere Fördergelder. Aus Berlin berichtet Nadine Lindner.
Am Ende war die Erleichterung aller Beteiligten spürbar. Denn nach zähen Verhandlungen hat die EU-Kommission grünes Licht für die Entschädigung der LEAG für den Kohleausstieg im Jahr 2038 gegeben. Es geht um insgesamt 1,75 Milliarden Euro. Viel Geld fließt damit in die Lausitz. Laut Habeck setzt sich die Summe aus zwei Teilen zusammen.
Fest zugesagt sind für die LEAG 1,2 Milliarden Euro, für die Renaturierung der Tagebaue und für die Sozialkosten.
Eine zweite Tranche von bis zu 550 Millionen Euro ist für mögliche entgangene Gewinne der LEAG durch den Ausstieg 2038 vorgesehen. Diese Summe soll anhand der Marktlage, wie etwa den Kosten für CO2-Verschmutzungsrechte oder dem Strompreis, berechnet werden. Das Geld soll in Zweckgesellschaften der Bundesländer Brandenburg und Sachsen fließen und vor allem die Rekultivierung der Tagebaue finanzieren. Damit gäbe es ein von der LEAG weitgehend unabhängiges und damit auch insolvenzsicheres Vermögen, so das Bundeswirtschaftsministerium. Zustimmung kommt von Ines Fröhlich aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium.
Diese Zweckgesellschaften sicher nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Renaturierung, die Wiedernutzbarmachung der Flächen, die vorher durch den Braunkohleabbau natürlich in Mitleidenschaft gezogen sind. Und ansonsten hätten wir ein Problem, dass wir irgendwie die Finanzierung absichern müssen.
Zum Hintergrund: Der Kohleausstieg in Deutschland ist durch ein Gesetz für das Jahr 2038 beschlossen. Dafür hatte die Bundesregierung dem Unternehmen RWE im Rheinischen Braunkohlerevier sowie der Lausitzer LEAG mehrere Milliarden Euro Unterstützung zugesagt. Die EU-Kommission hatte jedoch Zweifel, ob die Entschädigung für die LEAG verhältnismäßig ist, deshalb das Prüfverfahren, heute nun grünes Licht. Der Ausstieg im Rheinischen Revier soll bereits 2030 kommen. Die LEAG mit Sitz in Cottbus ist seit 2016 eine Tochterfirma des tschechischen Energiekonzerns EPH. Zuvor gehörten die Tagebaue und Kraftwerke der schwedischen Vattenfall. Das Kerngeschäft ist die Braunkohleverstromung und Kohlebriketterzeugung. Zunehmend setzt man in der Lausitz, aber auf grüne Energien. Thomas Kramer.
Wichtig ist das Thema auch für unser Unternehmen gesamt und für die Region insgesamt, weil damit natürlich Transformation weitergeführt werden kann. Das heißt, die LEAG ist auf dem Weg aus der Braunkohle raus. Im Jahre 2038 baut jetzt ein riesiges Portfolio PV und Windverstromung auf, inklusive Großbatterien.
Habeck wurde mehrfach nach möglichen Auswirkungen auf die Debatte rund um einen vorgezogenen Kohleausstieg im Jahr 2030 auch in der Lausitz gefragt. Idealerweise soll der Kohleausstieg 8 Jahre früher kommen, aus Klimaschutzgründen, so die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag. Allerdings gibt es großen Widerstand in den Bundesländern Sachsen und Brandenburg. Habeck verwies auf steigende CO2-Preise, die die Braunkohleverstromung ab 2030 wirtschaftlich unrentabel machen könnten.
CO2-Zertifikate werden knapper und teurer werden Richtung 2030 hin, aber das ist dann eben Markt getrieben. Das Ziel dieser Verknappung auf europäischer Ebene ist, den Kohleausstieg europaweit zu beschleunigen und auf das Jahr 2030 hin auszurichten. Aber eine gesetzliche Regelung ist nicht vorgesehen und das habe ich schon 2022 entschieden.
Deutlich wurde hier ein Dissens mit Thorsten Kramer von der LEAG. Er verteidigte die Strategie seines Unternehmens, möglichst bis 2038 weiterzuarbeiten. Die Lausitzer Kohle diene der Versorgungssicherheit in der Region.
Soweit Nadine Lindner. Der Bund braucht Geld nicht nur, um Regionen im Strukturwandel finanziell zu unterstützen, sondern zum Beispiel auch, um das sanierungsbedürftige Schienennetz der Bahn auf Vordermann zu bringen. Daran will die Bundesregierung nämlich festhalten, auch wenn das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen November den finanziellen Spielraum doch eingeengt hat. Und hier besinnt sich der Staat nun auf seine Rolle als Aktionär. Postaktien hat der Bund schon im Februar verkauft, jetzt auch Anteile an der Telekom, mit denen Milliarden locker gemacht werden sollen. Und es ist noch viel mehr Privatisierung drin. Lothar Lenz dazu.
Der Bund ist an mehr als 100 Unternehmen beteiligt. Manche gehören ihm ganz, wie die GmbH für das Autobahnnetz oder die Bundesdruckerei, aus der die neuen Personalausweise kommen und frische Geldscheine. Auch der Fuhrpark der Bundeswehr und die Firma, die die Bekleidung für die Soldaten beschafft, sind vollständig in staatlicher Hand. Bei mehreren Flughäfen in Deutschland ist der Bund Mitgesellschafter. Schlagzeilenträchtig wird es, wenn der Bund Anteile an Aktiengesellschaften kauft oder wieder abstößt, wie jetzt bei der Telekom. Denn dabei geht es meistens um Milliardensummen. Als Großaktionär will der Bund grundsätzlich Einfluss nehmen auf bestimmte Unternehmen, weil die eine wichtige Funktion im Staat haben. Verkauft der Bund seine Aktienanteile wieder, gibt er den Einfluss aus der Hand, aber er erlöst Geld. So sollen die gut 2 Milliarden Euro aus dem Verkauf der Telekom-Anteile in die Sanierung der Deutschen Bahn fließen. Dem Bund bleiben aber immer noch 28% Anteile an der Telekom. Die Bahn AG dagegen gehört dem Bund noch immer zu 100%. Zwar ist auch die Bahn formell wie ein Privatunternehmen organisiert, ein tatsächlicher Börsengang aber blieb bis heute aus. Er ist politisch umstritten. Bei der Commerzbank hält der Bund aktuell noch gut 15% des Aktienkapitals. Damit ist er größter Einzelaktionär des Unternehmens. 2009 war der Bund bei der Commerzbank eingestiegen, nachdem die wegen der Finanzkrise und der Übernahme der Dresdner Bank ins Schlingern geraten war. Eine ähnliche Rettungsaktion unternahm der Bund im Sommer 2022 beim Energieversorger Uniper. Der fand nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine kaum Ersatz für russisches Gas und drohte zu kippen. Der Bund übernahm das Unternehmen kurzerhand zu 99%. Inzwischen hat sich Uniper längst wieder gefangen und der Verkauf der Bundesanteile ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Die Uniper-Rettung kann sogar ein gutes Geschäft werden. Und Bundesfinanzminister Christian Lindner wohl schon bald weitere Milliarden aus Privatisierungserlösen in seinen Haushalt einplanen.
Aus Berlin Lothar Lenz. Und auch die schwächelnde Konjunktur trägt nicht gerade zur Entspannung der Haushaltslage bei. Und sie sorgt dafür, dass Menschen, die arbeitslos werden, oftmals Probleme haben, eine neue Stelle zu finden, trotz des Fachkräftemangels, weil sich Unternehmen bei Neueinstellungen zurückhalten. Die Zahl der Arbeitslosen ist zwar gesunken im Mai, aber nicht so stark wie sonst. Stanislaus Kosakowski über den aktuellen Arbeitsmarktbericht.
Die saisonübliche Frühjahrsbelebung hat die Arbeitslosenzahl im Mai weiter abgesenkt. Allerdings nicht so deutlich, wie das in früheren Jahren zu beobachten war, sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.
Die Frühjahrsbelebung ist in diesem Jahr nicht richtig in Fahrt gekommen. Auch im Mai ließ die Besserung am Arbeitsmarkt weiter auf sich warten. Die Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sank im Mai, allerdings nicht so kräftig, wie das normalerweise üblich ist. Die Beschäftigungsentwicklung stagnierte ebenfalls.
Verglichen mit dem Mai des vorigen Jahres liegt die Arbeitslosenzahl um 179.000 höher. Als Hauptgrund dafür nennt Nahles die schwache konjunkturelle Entwicklung. Relevant zurückgegangen sei auch die Zahl der offenen Stellen.
Die Arbeitskräftenachfrage bleibt weiter schwach. Die Zahl der gemeldeten Stellen liegt bei rund 700.000 und damit um 65.000 niedriger als im Mai des Vorjahres.
Das senke die Chancen für Arbeitslose, wieder einen Job zu bekommen, sagt Nahles. Als Gründe für diese Entwicklung nennt sie den demografischen Wandel, der zu wenig junge Arbeitskräfte bringe, fehlende Qualifikation und die anhaltend schwache Konjunktur.
Von daher kann es eben sein, dass manche Unternehmen nicht wachsen können, weil sie keine qualifizierten Fachkräfte finden. Aber der dominante Effekt, den ich zurzeit sehe, ist schon, dass auch die konjunkturelle Situation den Arbeitsmarkt jetzt durchaus auch überschattet.
Und Nahles warnt vor einer Verschärfung der Situation, denn aufgrund der Altersentwicklung in der Gesellschaft würden in den kommenden Jahren viele gut qualifizierte und erfahrene Fachkräfte den Arbeitsmarkt verlassen. Die Bundesagentur hat auch ihren Jahresbericht über Engpassberufe vorgelegt. Demnach ist deren Zahl 2023 leicht gesunken, bleibe aber auf hohem Niveau. Von 1200 untersuchten Berufen erwiesen sich 183 als schwer zu besetzen.
In Berufen, die beispielsweise einen Meisterabschluss oder ein Studium erfordern, zeigen sich Engpässe insbesondere in vielen technischen Berufen, im Bereich der Medizin und Pharmazie und in vielen IT-Berufen, wie zum Beispiel in der Softwareentwicklung.
Den größten Mangel gibt es bei Fachkraftberufen, insbesondere in der Pflege, unter Kraftfahrern und in Gesundheitsberufen. Aber auch im Handwerk, der Kinderbetreuung und in sozialpädagogischen Berufen sind die Kräfte knapp. Zu den neuen Engpassberufen gegenüber dem Vorjahr zählen Köchinnen und Köche sowie technische Servicekräfte.
Soweit Stanislaus Kosakowski. Und viele dieser pädagogischen oder auch Pflegebereiche würden regelrecht zusammenbrechen ohne Menschen, die dort auch unentgeltlich arbeiten. Ohne Ehrenamt stünde Deutschland still, sagen viele Wirtschaftsexperten. Und dennoch ist der wirtschaftliche Nutzen ehrenamtlicher Arbeit nur schwer zu messen, wenn auch sehr sichtbar, gerade jetzt in Katastrophenzeiten. Jan Plate über den Wirtschaftsfaktor Ehrenamt.
Sei es bei Hochwasser oder Fluten, Sandsäcke zu schleppen, Deiche zu bauen, zu sichern. Freiwillige Feuerwehren arbeiten immer auf Hochtouren. Doch Ehrenamt gibt es in vielen Bereichen. Ulrich Kasper, Präsident der IAK Frankfurt.
In unserer Kammer Frankfurt am Main ist die Situation, dass wir 248 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, aber etwa 3500 Menschen, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren, in Prüfungsausschüssen, insbesondere im Bereich der Ausbildung, Weiterbildung, Sachverständigenwesen, auch in unseren Gremien bis hin zu mir als Präsident. Ich mache das ja auch ehrenamtlich.
Wie sehr das Ehrenamt ein Wirtschaftsfaktor ist, da gehen die Einschätzungen etwas auseinander. Bei Nachhaltigkeit-Wirtschaft.de heißt es zur Wertschöpfung, der volkswirtschaftliche Wert des Ehrenamtes wird auf etwa 144 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Das entspräche rund 3,8% des deutschen Bruttosozialproduktes. Anne Ernst, Bereichsleiterin Krisenmanagement und Notfallhilfe bei der Johanniter Unfallhilfe, formuliert es so.
Also woran wir die Wirkung des Ehrenamtes messen, ist im Prinzip das gesellschaftliche Klima.
Ein wichtiger Punkt dabei ist, wenn Mitarbeitende zu pflegende Angehörige haben und die Menschen und Firmen durch Pflegeunterstützung entlastet werden.
Viele Menschen können sich nicht mehr leisten, in die stationäre Pflege zu gehen oder wollen es auch nicht, wollen gern zu Hause bleiben. Und neben der professionellen Pflege sind diese Menschen angewiesen auf nachbarschaftliche Unterstützung, um das eben organisieren zu können. Das sehen wir schon als eine große Herausforderung an.
Dabei dürfen Ehrenamtler nicht überfordert werden.
Wir brauchen gute Hauptamtliche, da brauchen sie Qualifikationen und das nicht zu knapp. Das heißt, die auch die Ausbildung machen, die schauen, dass sich die Ehrenamtlichen nicht überfordern.
Für all das braucht es Verständnis und Feingefühl, auch bei den Unternehmen. Zumal es Experten zufolge ein Stadt-Land-Gefälle gibt. Nur größere Städte leisten sich eine Berufsfeuerwehr. Sonst wird die Sicherheit gerade im Brandschutz in fast allen deutschen Kommunen durch freiwillig ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute erbracht. Deswegen stellen einige die Frage, ist Ehrenamt Ausbeutung? Machen sich da der Staat und Unternehmen einen schlanken Fuß? Ulrich Kasper, Präsident der IAK Frankfurt.
Ich glaube, dass es weniger eine Frage der Emotion dazu ist, sondern dass alle wissen, wenn es Noteinsätze gibt, ist es doch selbstverständlich, dass alle mithelfen müssen. Und dann haben die Unternehmen damit auch kein Problem.
Dennoch, es braucht Verständnis, Kooperation und Klärung in Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter eventuell zu einem Noteinsatz gerufen wird und sofort den Arbeitsplatz verlassen muss.
Über den Wirtschaftsfaktor Ehrenamt Jan Plate. Buy now, pay later. Heute kaufen, morgen bezahlen. Das ist besonders verlockend für junge Leute, die nicht viel Geld haben. Das Problem nur, man verliert schnell den Überblick bei solchen Mini-Verbraucherkrediten über die eigene Finanzlage. Davor warnen Verbraucherschützer und sehen in der EU-Verbraucherkreditlinie, die bis Ende 2025 in nationales Recht umgesetzt werden muss, eine Chance, besonders junge Menschen vor der Überschuldungsfalle zu schützen. Wie gefährlich die ist, berichtet Gregor Lischka.
Knapp jede dritte Person zwischen 16 und 29 Jahren habe demnach aufgrund gestiegener Lebenshaltungskosten aktuell Probleme, eine oder mehrere Kreditraten zu tilgen. Dorothea Mohn, Finanzexpertin vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, ist alarmiert.
Wir haben 5,6 Millionen Erwachsene in Deutschland, die überschuldet sind, und 3,8 Millionen Kredite waren im letzten Jahr unter 1.000 Euro. 2022 waren es 2 Millionen Verträge. Also das ist fast eine Verdopplung. Und ich denke, eigentlich ist schon die Situation, wo ich eine Jeanshose für 70 Euro nicht mehr direkt bezahle, sondern über Kredit. Aus meiner Sicht ist das eine Situation, wo die Alarmglocke angehen sollte.
Das Problem: Bisher sind Kleinkredite unter der Schwelle von 200 Euro von der Pflicht zu einer Kreditwürdigkeitsprüfung ausgenommen. Heißt, es wird nicht geprüft, über wie viele regelmäßige Einnahmen und Ausgaben der oder die Verbraucherin überhaupt verfügt und ob diese Person perspektivisch damit den Kredit tatsächlich bedienen kann.
Momentan sind sogenannte Mini-Kredite bis 200 Euro von der Kreditwürdigkeitsprüfung ausgeschlossen. Künftig, wenn nämlich eine europäische Richtlinie umgesetzt wird, die sogenannte Verbraucherkreditrichtlinie, gilt es, dass auch bei diesen Krediten geprüft werden muss, ob die Zahlungsfähigkeit seitens des Verbrauchers besteht. Das halten wir für wichtig und richtig. Aber der Gesetzgeber wird mit hoher Wahrscheinlichkeit darum ringen, wie präzise und genau diese Kreditwürdigkeitsprüfung zu erfolgen hat.
Bis spätestens Ende des nächsten Jahres muss die Richtlinie vom Bund in nationales Recht umgesetzt werden. Angesichts der heute veröffentlichten Umfrageergebnisse ihrer Organisation kommt Dorothea Mohn zu dem Schluss:
Wir wollen, dass das streng erfolgt.
Mohn und andere Verbraucherschützer warnen zum Beispiel davor, dass bei Mini-Krediten dann zwar prinzipiell eine Kreditwürdigkeitsprüfung gelten könnte, aber nur in einer abgespeckten Version, dass zum Beispiel das Ausgabeverhalten einer Person bei der Überprüfung ausgeklammert werden dürfte. Eine ausführliche Überprüfung jedes kleinen Kredits könnte die Banken und Finanzdienstleister aber auch vor eine Herausforderung stellen.
Und dann landet man schnell bei der Idee, dass man das über den Blick ins Konto abwickeln könnte. Also dass die Bank automatisch in das Konto guckt, eine KI darüber laufen lässt und dann das Ergebnis hat, ob der Verbraucher zahlungsfähig ist. Und an dieser Stelle sagen wir aber absolut nein, das soll es nicht geben. Die Bank soll nicht vollständig auf das Konto gucken.
Dorothea Mohn vom Bundesverband der Verbraucherzentralen plädiert also für eine strenge Kreditwürdigkeitsprüfung. Aber bitte mit hohem Datenschutz.
Aus Frankfurt berichtete Gregor Lischka. Es gab einen Corona-Knick, da waren wenige Flugzeuge am Himmel zu sehen, aber nach den reisearmen Pandemiejahren ist das weltweite Passagieraufkommen inzwischen wieder auf Vorkrisenniveau. Und der Trend hält an. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt prognostiziert eine Verdopplung der Zahlen bis zum Jahr 2040. Wie passt das zum Kampf gegen den Klimawandel? Darum ging es heute beim sogenannten Aviation Summit, einem Luftfahrtkongress, einen Tag vor Eröffnung der ILA in Berlin. Benjamin Hammer war für uns vor Ort.
Please take your seats. Das Selbstbewusstsein einer Branche zeigt sich manchmal an der Auswahl ihrer Treffpunkte. Der Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie hatte für seinen Aviation Summit ein Konferenzzentrum direkt neben dem Brandenburger Tor angemietet. Prestigeträchtiger geht es kaum. Selbstbewusst ist die Branche, weil die Auftragsbücher extrem voll sind. In der zivilen Luftfahrt sowieso, zunehmend aber auch im militärischen Bereich. Bis zum Jahr 2050 will die Branche klimaneutral werden. Manche Forscher haben öffentlich in Frage gestellt, dass das möglich ist. Denn die Branche will extrem viel CO2 einsparen in einer Zeit, in der sie extrem schnell wächst. Viel mehr Flüge, viel weniger CO2-Ausstoß. Kann das wirklich klappen? Johann Rockström legte sich dazu heute nicht fest. Er ist Co-Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Rockström warnte aber in drastischen Worten vor den Folgen der Erderwärmung. Ist die Luftfahrt eine Branche, die bei der Umsetzung vor besonders großen Herausforderungen steht? Ohne Zweifel. Sie kann und muss aber Teil einer Lösung sein. Meine persönliche Meinung ist, dass wir nicht aufhören werden zu fliegen. Wir müssen der Welt aber zeigen, dass eine nachhaltige, wohlhabende und gerechte Zukunft nur möglich ist, wenn wir mit Verantwortung fliegen. Der Klimaforscher forderte die Branche auf, die wahren Kosten von Treibhausgasemissionen zu akzeptieren und auf Subventionen zu verzichten. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellte klar, dass die Menschen nicht auf einmal aufhören würden zu fliegen. Er kritisierte aber sehr kurze Kurzstreckenflüge, etwa zwischen Stuttgart und Frankfurt. Der Grünen-Minister, der auch für den Klimaschutz zuständig ist, kritisierte auch den Titel des Kongresses, in dem von Pionierleistungen der nachhaltigen Luftfahrt die Rede ist. Wir sind noch zu langsam. Es geht doch nicht mehr um Pionierleistungen, sondern darum, richtig aktiv zu werden. Die Zeit läuft uns davon. Nach den Auftritten der Chefs des Flugzeugbauers Airbus wurde klar, dass Nachhaltigkeit ein Fokus, aber nicht der Fokus des Konzerns ist. So ließ es sich der Chef der Militärsparte von Airbus, Michael Schöllhorn, nicht nehmen, über die militärische und geopolitische Zeitenwende zu sprechen. Und Airbus-Chef Guillaume Faury sprach erst einmal darüber, wie bald deutlich mehr Flugzeuge gebaut werden sollen. Immerhin, die sind effizienter und damit klimafreundlicher als alte Flugzeuge, die ersetzt werden. In Richtung der Bundesregierung forderte ein Airbus-Manager ein stärkeres, auch finanzielles Bekenntnis zu nachhaltigen Kraftstoffen. Die Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF, sind ein großer Teil der Klimapläne der Branche. Es gibt aber noch viel zu wenig davon. Deshalb setzt EasyJet-Europa-Chef Thomas Hagensen auch auf Flugzeuge, die mit Wasserstoff fliegen. Bis 2035 will Airbus ein solches Flugzeug auf den Markt bringen. EasyJet will Erstkunde sein.
Es ist ganz realistisch und eigentlich das ist ein wichtiger Punkt, weil man spricht sehr viel über SAF. Aber das ist nicht die einzige Lösung, besonders für unser Businessmodell, wo wir nur Punkt zu Punkt innerhalb Europa fliegen.
Kurzstreckenflüge zu verbieten? Für EasyJet, das nur Kurz- und Mittelstreckenflüge anbietet, erwartbar keine Option.
Über den Aviation Summit berichtete Benjamin Hammer. Und damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Der Bund, der trennt sich also von Telekom-Aktien. Wir haben es in der Sendung gehört. Wie finden das denn die übrigen Aktionäre und Aktionärinnen?
Die sind gar nicht so erfreut darüber. Über den Verkauf hat sich die Zahl der frei handelbaren Papiere erhöht. Die Telekom hat reagiert, hat selbst Aktien in großem Stil vom Markt genommen. Aber dennoch, Telekom-Papiere am Nachmittag 1,4% im Minus.
Die Bauindustrie, die ist alles andere als zuversichtlich, hat die Umsatzprognose nach unten korrigiert. Heute gibt es darauf auch Reaktionen an der Börse?
Die Branche rechnet mit einem Umsatzrückgang von 4% in diesem Jahr bislang. Da ist man von einem Minus von 3,5% ausgegangen, so der Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Das hat mehrere Gründe. Man geht beispielsweise davon aus, dass Bund, Länder und Kommunen wegen der voraussichtlich geringeren Steuereinnahmen weniger investieren werden. Auch im privaten Wohnungsbau werden Projekte auf Eis gelegt. Und womit man auch rechnet, es werden wohl Stellen abgebaut. Von 10.000 Beschäftigten ist die Rede. Dass der Bedarf an neuen Wohnungen groß ist, dass investiert werden muss, um beispielsweise die Klimaschutzziele zu erreichen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aktien von Immobilienunternehmen heute, da gibt es keinen klaren Trend. Die Papiere vom Baukonzern Bilfinger steigen um 0,6%.
Ja, und Stellen abgebaut werden wahrscheinlich auch bei dem drittgrößten Reisekonzern FTI. Der ist pleite. Seit gestern wissen wir das. Können davon denn andere Touristikkonzerne profitieren? TUI zum Beispiel?
Ja, das ist der Fall. TUI-Aktien sind fast 2% im Plus. Gut, man muss halt mal sehen. Die FTI-Pleite trifft beispielsweise auch die Lufthansa-Ferienfluggesellschaft Discover. Welche Folgen diese Insolvenz hat, werde gerade geprüft. FTI war immerhin die Nummer 3 in Europa. Es ist wirklich davon auszugehen, dass die Kapazitäten von FTI unter der Konkurrenz aufgeteilt werden. Insgesamt steht die Branche wirklich gut da. Viele Menschen wollen wieder verreisen.
Was macht der DAX heute?
Teilweise deutliche Minus, jetzt immer noch ein Minus von 1%. Der steht bei 18.424 Punkten. Es sind Konjunktursorgen und natürlich die bange Frage, wie es in Sachen Zinsentwicklung weitergehen wird, die Anlegern zu schaffen macht. Diese Woche am Donnerstag muss die Europäische Zentralbank über ihren künftigen Kurs in Sachen Zinspolitik entscheiden.
Dann schauen wir noch schnell auf den Euro.
Der wird mit einem $0,0878 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,69 auf 2,61% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet $2,325,91.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Das Green Culture Festival in Potsdam ist gleich eines der Themen in Kultur heute. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.